Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. El Niño und La Niña, das sind zwei Klimaphänomene mit unterschiedlichen globalen Folgen. Und in den kommenden Wochen wird der Wechsel von El Niño zu La Niña erwartet. Was das für das Weltwetter bedeutet, ist gleich ein Thema bei uns. Außerdem schauen wir auf die Frage, welche ethischen und rechtlichen Probleme Neuroprothesen im Gehirn von Patientinnen und Patienten bergen. Wie wird die geistige Unversehrtheit garantiert? Wie werden Hirndaten geschützt? Zuerst blicken wir aber auf das Thema Masern. Theoretisch wäre es möglich, das Masernvirus auszurotten. Weil es nur von Mensch zu Mensch übertragen wird und keine anderen Wirte infiziert, könnte man es allein mit Hilfe der Masernimpfung unter Kontrolle bekommen. Doch dieses Ziel ist weit entfernt. Weltweit gibt es Ausbrüche. 2023 wurden dem Robert-Koch-Institut auch für Deutschland mehr als 50 Fälle gemeldet. Neben der zum Teil heftigen akuten Erkrankung kann das Virus auch Jahre später erneut im Körper aktiv werden und eine tödliche Entzündung des Gehirns auslösen. Im Fachmagazin Science stellt ein internationales Team jetzt erstmals eine Therapieoption vor, um Maserninfektionen zu behandeln und auch die Langzeitfolgen zu verhindern. Magdalena Schmude mit den Details.
Wenn sich genügend Menschen gegen das Masernvirus impfen lassen würden, wäre Matteo Porottos Forschung wahrscheinlich überflüssig. Denn dann würde die Herdenimmunität auch die Menschen schützen, für die die Impfung aus medizinischen Gründen nicht in Frage kommt.
Wir haben eine größer werdende Gruppe mit einem geschwächten Immunsystem. Kinder nach einer Knochenmarkstransplantation oder Erwachsene, die eine Chemotherapie durchmachen. Sie alle dürfen nicht geimpft werden. Und obwohl es eigentlich vermeidbar wäre, haben sie deshalb ein hohes Risiko, an einer Maserninfektion zu sterben.
Kommen Ungeimpfte mit dem Masernvirus in Kontakt, gibt es aktuell nur wenig Möglichkeiten, sie vor der Erkrankung zu bewahren.
Es gibt keine Therapie, sondern nur die Impfung. Wenn ein ungeimpfter Mensch dem Masernvirus ausgesetzt war, gibt man ihm das Immunserum von Geimpften. Aber bei denen sieht man schon, seit es die Impfung gibt, dass die Wirkung, die das Serum gegen das Virus hat, mit der Zeit nachlässt.
Auch die Immunität von Geimpften lässt dadurch langfristig nach. Der Molekularbiologe Matteo Porotto und sein Team an der Columbia University in New York suchen deshalb nach einem anderen, wirksameren Mittel, um Infizierte zu behandeln. Ein möglicher Ansatzpunkt: die Art, wie das Masernvirus in die Körperzellen eindringt.
Das Masernvirus hat zwei Glykoproteine auf seiner Hülle. Eins wird als H-Protein bezeichnet. Mit dem bindet das Virus an die Zelle. Und das andere heißt F, was für Fusion steht. Und das sorgt dafür, dass die Virusmembran mit der Zellmembran verschmilzt.
Wenn sich diese Fusion verhindern ließe, könnte auch die Infektion gestoppt werden, so die Idee. Weil durch die Impfung im Körper vor allem Antikörper gegen das H-Protein gebildet werden, aber nur wenige gegen F, hat Matteo Porottos Team einen künstlichen Antikörper gegen das F-Protein entwickelt. In Laboruntersuchungen an Zellen, aber auch in Versuchen mit Ratten, konnte damit die Ausbreitung des Masernvirus aufgehalten werden. Klinische Studien an Menschen stehen aber noch aus.
Wir schlagen vor, dass dieser Antikörper, vielleicht zusammen mit weiteren Antikörpern, als Postexpositionsprophylaxe gegeben werden könnte. Oder immungeschwächten Menschen, um sie zu schützen.
Im Fall einer Infektion könnten die Antikörper dann an das Virus binden und es unschädlich machen. Doch der Antikörper kann noch mehr. Mit seiner Hilfe konnten Matteo Porotto und seine Kollegen untersuchen, wie das F-Protein seine Form verändert, um die Fusion von Virus und Wirtszelle einzuleiten. Gaben sie den Antikörper kurz vorher dazu, blieb das Fusionsprotein in einer Art Übergangszustand stecken, statt sich weiter zu verformen und die Membranen zueinander zu bringen. Diese Erkenntnisse sind wertvoll, denn auch andere, eng mit Masern verwandte Viren, wie das Hendra- und das Nipah-Virus, infizieren Wirtszellen mithilfe von Fusionsproteinen. Und auch sie lösen schwere Gehirnentzündungen aus. Für beide gibt es bisher weder einen Impfstoff noch eine Behandlung für eine Infektion.
Masern-Therapie, ein Antikörper, zeigt zumindest im Labor Wirkung. Magdalena Schmude hat darüber berichtet. El Niño und La Niña, das sind zwei Klimaphänomene, die die Wassertemperaturen im Pazifik beeinflussen und über die Atmosphäre weltweite Folgen entfalten. Teils dramatische, wie Dürren, Überschwemmungen oder Wirbelstürme. In periodischen Abständen kommt es immer wieder zu einem Wechsel zwischen der warmen El Niño und der kalten La Niña-Phase. Und so ein Wechsel scheint jetzt wieder kurz bevorzustehen. Prognosen zufolge wird der Beginn von La Niña mit 50-60%iger Wahrscheinlichkeit schon im Juni bzw. Juli erwartet. Über diesen Übergang und die Folgen für das Weltwetter habe ich vor der Sendung mit Professor Andreas Fink gesprochen, Meteorologe am Karlsruher Institut für Technologie. Meine erste Frage: Gibt es schon erste Anzeichen für den Wechsel?
Ja, El Niño ist ja verbunden mit wärmeren Wassertemperaturen an der Ozeanoberfläche im westlichen und zentralen und Ostpazifik. Wir sehen im Moment noch kein Signal an der Oberfläche, aber unterhalb dieser, so bei 100 Meter Tiefe, sehen wir im Ostpazifik bereits kältere Temperaturen des Ozeans. Da zeigt sich jetzt schon das erste Anzeichen von La Niña.
Wann könnte denn diese kältere Periode, das kältere Phänomen La Niña tatsächlich übernehmen?
Wir rechnen damit, dass das sehr wahrscheinlich ab September auch an der Oberfläche des Ozeans im Pazifik zu sehen ist. Und dann wird sich das auch sehr schnell in der Atmosphäre zeigen, indem nämlich die tropischen Gewitter sich über der Region verlagern, konkret in Richtung Indonesien, Australien.
Da würde ich jetzt nochmal anschließen, wenn wir es mal auf eine globale Perspektive heben. Was bedeutet der erwartete Umschwung zu La Niña für das globale Wetter?
Global bedeutet es zunächst, dass wir sehr wahrscheinlich wieder etwas geringere globale Mitteltemperaturen an der Erdoberfläche messen werden. Wir hatten seit 12 Monaten Rekordwerte in kontinuierlicher Folge gemessen. Und in den nächsten Monaten dürfte es von diesen Rekordwerten wieder etwas heruntergehen. Es wird immer noch wärmer bleiben als in der Vergangenheit. Aber diese Rekorde in der globalen Mitteltemperatur sind wahrscheinlich erstmal vorbei.
Was bedeutet der Wechsel für Europa und vielleicht auch für Deutschland?
Es ist genauso wie bei dem El Niño-Ereignis. Wir sehen für unsere Region keine robusten Fernwirkungen vom Pazifischen Ozean. Da ist die Distanz mit mehreren 10.000 Kilometern doch zu groß. Was es auch für uns bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für sehr hohe Monats- und Jahresmitteltemperatur ist auch bei uns etwas reduziert, aber auf das Wetter wird es keinen Einfluss haben. Es wird Änderungen geben, einerseits um den Pazifik herum, aber auch im östlichen Afrika. Da gibt es eine Fernwirkung. Es wird tendenziell jetzt feuchter in Indonesien. Es wird trockener Richtung Südamerika. Und für Ostafrika im nächsten Winter um den Januar herum gibt es dann nach einer sehr, sehr feuchten Zeit letztes oder besser gesagt dieses Jahr wieder eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine trockenere Regenzeit.
Welche Rolle spielt denn bei diesen ganzen Prognosen, wie schnell der Wechsel von El Niño zu La Niña jetzt erfolgt?
Ich kann das an einem Beispiel festmachen und das sind die Hurrikane im Atlantischen Ozean. Wir wissen, dass bei El Niño die Bedingungen in der Karibik, im Golf von Mexiko viel günstiger sind als während La Niña. Und wenn dieser Wechsel jetzt schnell erfolgt, bis September hin, da ist die sozusagen Gipfel der Hurrikansaison in der Region, dann werden wir das, was Experten befürchten, eine sehr, sehr aktive Hurrikansaison sehen, möglicherweise mit großen Schäden in den USA und der Karibik.
Das La Niña-Phänomen, das dauert normalerweise etwa ein Jahr. Beim letzten Mal hat es dagegen über 3 aufeinanderfolgende Jahre angehalten. Kann das dieses Mal wieder so sein und was würde das dann bedeuten?
Da gibt es im Moment eine Expertenmeinung, dass wenn man entweder ein sehr starkes El Niño-Ereignis hat, wie das jetzt im letzten Jahr oder über den Winter der Fall war, oder wenn das Ereignis stärker im Zentralpazifik aufkommt, dass wir dann eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein 2- oder sogar 3-jähriges La Niña-Ereignis haben. Nach dieser wirklich aktuellen Forschung ist eben auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir mehr als ein Jahr sehen. Und das bedeutet dann zum Beispiel für Regionen, in denen es weniger regnet, eben eine verlängerte Periode weniger Regen.
In Diskussion ist auch schon seit längerem die Frage, wie der Klimawandel die Vorhersagen, über die wir jetzt gesprochen haben, für die Oszillation, für den Wechsel von El Niño und La Niña beeinflusst.
Auch hier, muss ich sagen, gibt es durchaus noch keine einheitliche Studienlage. Es gibt durchaus ernstzunehmende Studien, die sagen, dass die Amplitude, also die Größenordnung der Schwankungen, die Differenz zwischen beiden zunimmt. Andere sagen, auf einem wärmeren Grundniveau sind die Schwankungen gleich groß wie im Jetzt-Klima. Eins ist aber klar. Fernwirkungen durch den erhöhten Wasserdampfgehalt in einer wärmeren Welt bezüglich Regen, bezüglich extremer Regen, werden stärker ausfallen, als wir das jetzt sehen.
El Niño geht, La Niña kommt. Welche Folgen hat das fürs Weltwetter? Darüber habe ich mit dem Meteorologen Andreas Fink gesprochen. Parkinson, Alzheimer, Depression. Etwa jeder dritte Mensch weltweit ist von einer neurologischen oder psychischen Erkrankung betroffen. KI-gestützte Neurotechnologie wie Hirn-Computerschnittstellen, tiefe Hirnstimulation oder Neuroprothesen, die haben das Potenzial, vielen dieser Menschen zu helfen. Sie bergen aber auch das Risiko für viele unerwünschte Nebenwirkungen und Datenmissbrauch. Wie man diese Risiken möglichst begrenzen kann, die Frage beschäftigt Forschende gerade auf dem Treffen der Europäischen Gesellschaften der Neurowissenschaften in Wien. Anneke Meyer war für uns dort.
Rita Leggett hatte schon über 40 Jahre mit Epilepsie gelebt, als sie sich entschied, als Versuchsperson eine experimentelle Therapie zu testen. Ein Brain-Computer-Interface. Das Implantat konnte ihre Hirnaktivität messen, einen drohenden epileptischen Anfall erkennen und sie so rechtzeitig warnen, dass sie ihre Medikamente nehmen konnte.
And her case is pretty interesting because she was retaining the device after the trial ended.
Ein interessanter Fall, sagt Marcello Jenka. Er ist Professor für Ethik in KI und Neurowissenschaften an der Technischen Universität München. Sein Team hat Rita Leggett über 6 Jahre hinweg begleitet und immer wieder zu ihren Gefühlen und Erfahrungen mit dem Gerät in ihrem Gehirn befragt. Und die waren sehr positiv. Das Warnsystem funktionierte so gut, dass sie das erste Mal in ihrem Erwachsenenleben quasi anfallsfrei war.
Sie entwickelte das Gefühl, das Implantat sei ein Teil von ihr. Sie konnte sehr viele Dinge wieder einfach machen. Und das trug positiv zu ihrem Selbstbild bei, zu ihrem Selbstbewusstsein.
Weltweit ist etwa jeder dritte Mensch von einer neurologischen oder psychischen Erkrankung betroffen. Dazu gehören neben Epilepsie unter anderem auch Demenz, Schlaganfall, Migräne oder Depressionen. Gute Behandlung gibt es für die wenigsten dieser Erkrankungen, Heilung für keine. KI-gesteuerte Neurotechnologie birgt für fast alle große Hoffnungen, aber auch Risiken, wie der Fall von Rita Leggett auch zeigt.
But then something strange happened, namely the company that was manufacturing this device went bankrupt.
Etwas Sonderbares passierte. Die Firma, die das Gerät hergestellt hatte, ging bankrott. Und sie hatte keine Wahl. Sie musste das Implantat entfernen lassen, denn ohne Hersteller gibt es keine Wartung. Sie wurde also deimplantiert. Und in ihrem Fall hatte das traumatische Folgen, aus einer persönlichen, aber auch aus einer ethischen Perspektive. Sie fühlte sich nicht mehr als die, die sie vorher gewesen war.
Im Moment gibt es nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die ein Brain-Computer-Interface implantiert und noch weniger, die es wieder entfernt bekommen haben. Noch ist es ohne Frage eine experimentelle Technologie. Sich jetzt schon Gedanken über kritische Fragen zu machen, ist trotzdem wichtig, meint Marcello Jenka. Was muss beim Einsatz oder eben auch beim Entfernen von Neurotechnologie bedacht werden, um die persönliche Identität vor ungewollter Veränderung zu schützen? Wie wird sichergestellt, dass Neurotechnologie ausschließlich im eigenen Interesse der Nutzer verwendet wird? Und brauchen wir so etwas wie Datenschutz für das Gehirn? Statt abzuwarten und zu hoffen, sollten wir vorausschauende Regulierungen einführen, die die Entwicklung zum Guten lenken können, meint der Neuroethiker.
Ich denke, wir müssen ganz klar machen, dass das Gehirn nicht einfach nur ein Organ ist, sondern ein Ort, an dem grundlegende Vitalfunktionen gesteuert werden. Das Zentrum unserer geistigen Fähigkeiten, wie Erinnerungen, Bewusstsein, Sprache, all diese Dinge, die uns zum Menschen machen. Und deshalb sollte es auch einen besonderen Schutz genießen und möglicherweise auch besondere Rechte, Menschenrechte, die spezifisch ausformuliert werden.
Diese Debatte, die Neuroethiker und Forschende wie Marcello Jenka vor weniger als 10 Jahren angestoßen haben, trägt schon jetzt Früchte. Als erstes Land der Welt hat Chile im Jahr 2021 geistige Unversehrtheit in seiner Verfassung verankert und einen Schutz für Hirndaten festgelegt. In der spanischen Charta der digitalen Rechte werden Neurorechte als Teil der Bürgerrechte begriffen. Auch in anderen Ländern und nicht zuletzt in der EU wird über ähnliche Maßnahmen gesprochen. Marcello Jenka selber ist Teil eines Fachkomitees der UNESCO. Die Herausforderung, die auf die Menschheit zukommt, ist erkannt. Sie zu meistern, wird noch viel Arbeit in Anspruch nehmen.
Anneke Meyer über ethische und rechtliche Herausforderungen der Neurotechnologie. Hinter dem Begriff Supraleitung steckt ein faszinierendes Phänomen. Manche Materialien können, kühlt man sie ordentlich ab, Strom ohne Verlust leiten, ganz ohne Widerstand. Das kommt auch schon zum Einsatz, etwa bei medizinischen Scannern. Eins aber schien lange klar, der Strom fließt im Material in alle Richtungen gleich schnell, überall ohne Widerstand. Doch dann gab es eine Überraschung. Mehrere Forschungsteams entdeckten, dass unter bestimmten Bedingungen der supraleitende Strom nur in eine Richtung fließt, fast so wie auf einer Einbahnstraße. Was dahinter steckt und warum das beim Bau von besseren Quantencomputern helfen könnte, erklärt Frank Grotelüschen.
Universität Regensburg, das Labor des Physikers Christoph Strunk. Es läuft ein Experiment in einer Apparatur, in der Extrembedingungen herrschen, konkret extreme Kälte.
Also wir haben typischerweise bei 50 bis 100 Millikelvin gearbeitet, also ein 20stel bis ein 10stel von einem Grad über dem absoluten Nullpunkt.
Ein Doktorand untersucht eine spezielle Materialkombination, eine hauchdünne Schicht Aluminium, aufgebracht auf einer ebenfalls dünnen Schicht Indiumarsenid, das ist ein Halbleiter. Dann meldet sich der Doktorand bei Strunk, irgendwas stimmt nicht, die Messkurve sieht komisch aus.
Und dann sagte ich ihm, nee, das kann nicht sein, du hast dich irgendwie vermessen und so, kontrolliere das nochmal nach. Und da hat er sich aber geweigert wegzugehen, der Effekt.
Zufällig war das Team im Jahr 2020 auf ein kurioses Phänomen gestoßen, den Suprastrom-Dioden-Effekt. Zuvor schon hatte eine Gruppe aus Japan das Phänomen theoretisch beschrieben, aber das hatten Strunk und seine Leute nicht gewusst und waren deshalb überrascht vom neuen Effekt.
Bei diesem Effekt werden Materialien und Arrangements betrachtet, bei denen ein Suprastrom nur in einer Richtung fließt, zum Beispiel in der positiven Richtung, während in der negativen Richtung nur normale Leitung mit elektrischem Widerstand möglich ist.
Für einen supraleitenden Draht heißt das, in die eine Richtung fließt der Strom komplett unbeschwert und widerstandslos. In der Gegenrichtung aber muss er einen spürbaren Widerstand überwinden, der Stromfluss wird beschwerlich. Die Erklärung dahinter ist komplex. Auftreten kann der Effekt nur bei bestimmten Materialien, an die ein Magnetfeld angelegt ist. Dieses Feld beeinflusst die Elektronen, die paarweise durch den Draht geistern. Für gewöhnlich bewegen sich diese Cooper-Paare widerstandslos. In der einen Richtung tun sie es auch hier, aber in der Gegenrichtung sorgt das Magnetfeld dafür, dass eines der beiden Elektronen bildlich gesprochen aus seiner Drehachse gekippt wird, mit der Folge, dass in dieser Richtung die Supraleitung zusammenbricht.
Also das Magnetfeld bewirkt praktisch, dass die Cooper-Paare, die, sagen wir, in die positive Richtung laufen, eine Art Gegenwind spüren, der sie verlangsamt. Während die, die in die negative Richtung laufen, die werden beschleunigt durch das Magnetfeld. Eine Art Rückenwind ist das.
Das mag anmuten wie ein exotischer akademischer Effekt, verspricht aber Anwendungen für die Quantentechnologie.
Zum Beispiel, dass man Mikrowellen im Kreis laufen lässt und dann diesen Kreislauf entweder behindert oder beschleunigt. Das kann man sich vorstellen wie einen Kreisverkehr, in dem die Autos nur rechts rumfahren dürfen.
Konkret geht es um sogenannte Zirkulatoren. Das sind Bauteile, die man zum Auslesen von Quantenbits braucht, den elementaren Recheneinheiten eines Quantencomputers. Bislang sind solche Zirkulatoren relativ groß. Christoph Strunk würde das gern ändern.
Wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir mit diesen neuen Materialien ultrakompakte Zirkulatoren bauen können, die wir praktisch auf demselben Chip herstellen können, auf dem wir die Quantenbits haben. Und damit es ermöglichen, sehr viel mehr solcher Zirkulatoren auf kleinem Raum unterzubringen.
Und das könnte der Weiterentwicklung des Quantencomputers einen Schub verleihen und damit eine Rechnergeneration näher rücken lassen, die um Längen schneller sein soll als die heutigen Modelle.
Einbahnstraße für Suprastrom, ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und hier geht es weiter mit Friederike Walchner-Seri und den Wissenschaftsmeldungen des Tages.
Mehrere Pilzstämme eignen sich gut für den Plastikabbau in der Natur. Forschende am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei haben 18 verschiedene Pilzstämme aus Süßgewässern darauf getestet, wie gut sie Kunststoffpolymere zersetzen können. Laut der Studie im Fachmagazin Science of the Total Environment haben 4 der Stämme großes Potenzial. Mikroskopaufnahmen zeigen unter anderem, wie die winzigen Pilze ihre Zellwände verformen, um die Oberfläche von Kunststoffen effizient besiedeln zu können.
Mammuts sind wahrscheinlich nicht aufgrund von Inzucht ausgestorben.
Das zeigen Genanalysen der letzten Mammuts, die vor rund 10.000 Jahren abgeschottet auf einer Insel vor Sibirien lebten. Laut der Studie im Fachmagazin Cell hat der steigende Meeresspiegel damals dafür gesorgt, dass lediglich 8 Tiere auf der Wrangelinsel überlebt haben. Aus dieser kleinen Population sind dann aber wieder 200 bis 300 Mammuts entstanden. Die Gene dieser Tiere zeigten zwar Anzeichen von Inzucht, laut dem internationalen Forschungsteam war der Genpool aber noch so vielfältig, dass die Mammuts wahrscheinlich aus einem anderen, bislang unbekannten Grund ausgestorben sind.
Meteoriteneinschläge auf dem Mars gibt es häufiger als bislang angenommen.
Und zwar genau genommen 5-mal häufiger als bisher bekannt. Mithilfe von seismischen Daten der NASA-Mission InSight hat ein internationales Forschungsteam berechnet, dass auf dem Mars jedes Jahr zwischen 280 und 360 etwa basketballgroße Meteoriten einschlagen. Das bedeutet, nahezu jeden Tag gibt es einen Aufprall, durch den jedes Mal ein mehr als 8 Meter großer Krater auf der Marsoberfläche entsteht. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Astronomy konnten die Forschenden mithilfe der neuen Daten erstmals hörbare Einschläge mit hoher Frequenz einzelnen Meteoriten zuordnen.
Forschende entdecken außergewöhnlich gut erhaltene Trilobitenfossilien aus dem Kambrium.
Die dreidimensionalen Versteinerungen der ausgestorbenen Gliederfüßer sind mehr als 500 Millionen Jahre alt. Forschende haben die Fossilien in Marokko in der Gebirgskette Hoher Atlas entdeckt. Die Tiere sind so gut erhalten, dass das Forschungsteam den Fund mit den Versteinerungen in Pompeji vergleicht. Tatsächlich wurden die Trilobiten im flachen Gewässer von Vulkanasche umgeben und so erhalten. Der Abdruck zeigt jedes Körpersegment, die Beine und sogar winzige Haarstrukturen auf den Extremitäten.
Schlechte Körperhaltung hat das Skelett von Schreibern im alten Ägypten verändert.
Tschechische Forschende haben die Skelette von knapp 70 ägyptischen Männern analysiert, von denen etwa die Hälfte als schreibende Gelehrte gearbeitet haben. Die Knochenfunde sind mehr als 4000 Jahre alt und zeigen deutliche Deformationen bei Schreibern, die vermutlich lange Zeit in gebückter Haltung auf dem Boden verbracht haben. Laut den Studienergebnissen im Fachmagazin Scientific Reports sind bei den Schreibern unter anderem Gelenke im Schulter- und Nackenbereich und in den Armen, aber auch am Oberschenkelknochen und der Wirbelsäule verformt. Die Fachleute vermuten, dass vor allem das Sitzen mit gekreuzten Beinen den Körperbau verändert hat.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen heute mit Friederike Walch-Nasseri.
Sternzeit, 28. Juni. Horoskop-Arroganz gegenüber fremden Kulturen. Die Astrologie, die hierzulande bei vielen jungen Menschen und vor allem in den sozialen Medien immer populärer wird, bezieht sich weitgehend auf die bei uns verbreitete Himmelssicht der alten Griechen und Römer. Wer so den angeblichen Einfluss der Sterne deuten will, erhebt sich über andere Kulturen. Denn wo für uns Wassermann, Widder und Stier leuchten, haben die Menschen in China, Afrika, Südamerika oder wo auch immer ganz andere Figuren ausgemacht. Hier wie da entspringen sie allein der Fantasie der Menschen. Weder an den Sternen des griechischen Stiers noch des chinesischen Marktplatzes steht geschrieben, welche Himmelsfigur sie bilden. Andere Länder, andere Sitten, gilt auch im Firmament. Ginge von den Sternen im Stier tatsächlich ein bestimmter Einfluss aus oder hätte der Planet Mars markante Eigenschaften, so wäre das in allen Teilen der Welt bemerkt worden. Alle Kulturen hätten ihnen die gleiche Wirkung zugeschrieben. Doch die Astrologie behauptet je nach Kulturkreis ganz unterschiedliche Einflüsse. Die Kulturen der Welt erzählen jeweils ihre eigenen Mythen und Geschichten. Sie stammen aus einer Zeit, als die Lichtpunkte am Firmament noch Götter waren und keine weit entfernten Kugeln aus Gas und Gestein. Sterndeuterei basiert überall auf einem willkürlichen Gedankenkonstrukt. Belege, Indizien oder ein Lernen aus Erfahrung gibt es nicht. Astrologie ist keine Wissenschaft, sondern Quacksalberei. und sie zeugt von einer überheblichen Sichtweise auf den Himmel wie auf fremde Kulturen dieser Erde.
Horoskop-Arroganz gegenüber fremden Kulturen. Mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.